Liebe Gemeinde, ich bitte Sie heute Morgen, sich einmal vorzustellen, wie das denn wäre, wenn Sie Jesus begegnen würden jetzt. Wenn Sie ihm ganz persönlich gegenüberstehen würden, mit ihm reden könnten und ihn mal alles das fragen könnten, was Sie schon so lange umtreibt. Welche Frage würden Sie Jesus als erstes stellen? Vielleicht bewegt Sie die Frage und Sie würden fragen, sag mir Jesus, wann hören in dieser Welt Krieg und Terror endlich auf? Oder wie kann das funktionieren, dass Geld, dass materielle Güter in dieser Welt gerecht verteilt werden? Vielleicht auch die Frage, wie können wir das schaffen, in Einklang mit der Schöpfung zu leben? Oder es bewegt Sie die Frage, die Sie ihn fragen würden, was soll ich denn eigentlich machen, damit ich gesund alt werden kann? Oder wie gelingt es, dass ich in meinem Leben glückliche Beziehungen führe? Vielleicht wäre es auch die Frage, was kann ich meinen Kindern denn mitgeben und wie kann ich ihnen das mitgeben, damit sie ein gutes Leben führen können? Bestimmt fallen Ihnen jetzt ganz unterschiedliche Fragen ein, je nachdem, in welcher Lebenssituation Sie gerade stehen, was Sie gerade umtreibt und beschäftigt. Unser heutiger Predigtext aus dem Lukas-Evangelium erzählt von einem Menschen, der das Glück hatte, Jesus zu begegnen. Und er stellt ihm eine Frage, die ihn, wie auch immer, auf irgendeine Art und Weise umtreibt. Predigtext sind heute Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 32. Und der Predigtext wird in die Predigt einfließen, abschnittsweise. Er beginnt: Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Der, der diese Frage hier stellt, der scheint jedenfalls ganz selbstverständlich davon auszugehen, dass es so etwas wie das ewige Leben gibt. Und er geht genauso davon aus, dass er das Seine dazu tun kann, dass er etwas dazu beitragen kann, dass er dieses ewige Leben bekommt. Wäre das auch Ihre erste Frage gewesen, die Sie Jesus gestellt hätten? Der Schriftgelehrte, der da fragt, das ist einer, der die Antwort auf diese Frage eigentlich wissen müsste. Deshalb müssen wir uns überlegen oder beschäftigt uns vielleicht jetzt, warum stellt er diese Frage? Was will er denn damit eigentlich? Will er Jesus testen, was dieser Jesus weiß? Stellt er diese Frage aus einer gewissen Distanz heraus, nur so ganz aus allgemeinem Interesse? Oder bewegt sie ihn doch vielleicht ein Stück weit auch persönlich? Ist er unsicher darüber, ob die Antwort, die er hier geben würde auf diese Frage, ob das die richtige ist? Wir erfahren es nicht richtig. Wir kommen nicht richtig raus, was den Schriftgelehrten motiviert, so zu fragen. Wir erfahren, er steht auf und fragt, wie er ewiges Leben bekommen kann. Ein Leben, das nicht mehr begrenzt ist vom Tod. Leben ohne Ende. Leben in Gottes Gegenwart. Ein Leben ohne jede Gefährdung. Geborgen, heil im umfassenden Sinne. Liebe Gemeinde, wenn Sie gerade genau hingehört haben, dann merken Sie, dass der Schriftgelehrte mit seiner Frage vielleicht doch gar nicht so weit weg ist von dem, was uns bewegt, von unseren Fragen heute, von unserer Sehnsucht nach Frieden, von unserer Sehnsucht nach Glück, nach Gerechtigkeit, nach Bewahrung der Schöpfung, nach Sicherheit und Zukunft, eben nach einem erfüllten Leben in Ganzheit. Wir merken plötzlich, wir sind ganz nahe dran an dem, was erfülltes Leben ausmacht. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus antwortet zunächst gar nicht, sondern er stellt eine Gegenfrage. Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Tu das, so wirst du leben. Gott lieben mit allem, was uns ausmacht. Unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist der Weg zum Leben. Da sind sich Jesus und der Schriftgelehrte an dieser Stelle auch einig. So steht es ja in der Tora, so steht es in den Büchern Mose, in Gottes gutem Gesetz. Gott lieben, die Menschen, die um mich herum sind, lieben, mich selbst lieben. Das sind ja eigentlich nur ganz kurze Sätze, aber mit einem ungeheuren Gewicht. Und mit einer gewaltigen Herausforderung, die sie mit sich bringen. Denn oft schaffe ich das gar nicht. Immer wieder drehe ich mich doch um mich selber. Und dann spielen Gott und sein Wort in meinem Leben nur noch eine nachgeordnete Rolle. Ich ärgere mich über die anderen. Oder werde ihnen gegenüber gleichgültig. Sie sind mir einfach egal. Ich werde mir selber gegenüber manchmal gleichgültig. Oder sehe, wenn ich in den Spiegel blicke, nur noch das, was mich schon immer an mir selber gestört hat. Und manchmal bin ich einfach ratlos, wie ich mit mir selber, mit anderen, mit Gott umgehen soll. Wenn ich Jesus hier höre, bei ihm klingt das so, als ob das mit der Liebe zu Gott und mit der Liebe zum Nächsten doch eigentlich ganz einfach wäre. Tu das, so wirst du leben. Der Schriftgelehrte hört es. Und egal mit welcher Absicht er diese erste Frage an Jesus gestellt hat, jetzt wird es für ihn plötzlich ernst. Und das, was vielleicht vorher nur so ein abstraktes theologisches Geplänkel war, das fängt plötzlich ihn ganz persönlich zu betreffen. Jetzt wird es ganz praktisch. Man hat den Eindruck, für diesen Mann wird es unbequem. Er merkt, jetzt geht es tatsächlich um das Wesentliche. Es geht darum, wie er selber dieses Gebot leben kann, wie er die Gottesliebe leben kann und die Nächstenliebe leben kann. Und deshalb fragt er Jesus noch einmal ganz konkret. Ich lese weiter. Ein Predigtext. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war. Jesus beantwortet die Frage, die der Schriftgelehrte hier stellt, die zweite Frage, nicht direkt, sondern er beginnt eine Geschichte zu erzählen. Und am Ende stellt er eine Frage. Wer ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Klar. Für den Schriftgelehrten liegt die Antwort auf der Hand. Und wieder, muss man sagen, sind er und Jesus sich einig an dieser Stelle. Denn weiter heißt es dann im Predigtext, er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. So geh hin und tu desgleichen. Zum zweiten Mal hört der Schriftgelehrte, dass er etwas tun soll. Und er hört, dass in diesen Worten Jesu mitschwingt, dass das nicht einfach so dahergeredet ist, sondern dass Jesus ihm das zutraut. Jesus traut ihm das zu, dass das gelingen kann. Geh hin und tu desgleichen. Für jüdische Ohren war es geradezu eine Provokation, dass Jesus hier einen Samariter als Vorbild nimmt. Einen, der einer Religionsgemeinschaft angehört, die für sich beansprucht hat, das wahre Israel zu sein. Genauso wie das auf der anderen Seite die Menschen des jüdischen Volkes natürlich auch für sich beansprucht haben. Und deshalb mochten die beiden sich auch nicht. Aber auch für die Samariter haben die Regeln der Tora gegolten. Das Gebot, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben, das war ihnen bekannt. Von dem Priester und von dem Levit, dem Tempeldiener, von denen hätte man ja eigentlich erwartet, dass sie das Wort Gottes kennen und dass sie wissen, wie es aussieht, dieses Gebot zu befolgen. Trotzdem heißt es von jedem von ihnen, und als er ihn sah, ging er vorüber. Was sind wohl die Gründe für diese frommen Männer, dass sie so gehandelt haben? Hatten sie es einfach besonders eilig? Hatten sie einfach keine Zeit? Oder wollten sie nicht mit dem Verletzten in Berührung kommen, sich dadurch verunreinigen? Hatten sie einfach Angst, etwas falsch zu machen? Oder vielleicht auch Angst, selber überfallen zu werden, selber in Not zu geraten? Oder ist ihnen dieser Überfallene, der da am Boden liegt, schlichtweg einfach egal? Sie sehen hin, heißt es, aber sie lassen sich durch den, der da am Boden liegt, nicht aufhalten, nicht von ihrem Weg abbringen. Sie gehen weiter. Und vom Samariter heißt es, als er ihn sah, jammerte er ihn. Das hat sein Innerstes, sein Herz berührt, was er da gesehen hat. Er hat diesen Mann in seiner Not gesehen und es ist ihm durch und durch gegangen. Dieser Samariter lässt das Elend dieses Überfallenen an sich heran. Er wehrt es nicht ab. Er sieht hin und er hilft. Jesus beschreibt das ja hier ganz ausführlich, was der Samariter tut. Er wäscht die Wunden aus, er verbindet sie, er bringt den Verletzten in eine Herberge, bleibt eine ganze Nacht lang bei ihm. Und am nächsten Tag gibt er dem Wirt einen Geldbetrag, der etwa dem entspricht, was ein Arbeiter in 2 Tagen verdienen kann. Und er weist ihn an, für den Überfallenen zu sorgen, solange bis er wiederkommt. Der Samariter füllt diese gewichtige Aussage mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, von allen Kräften und mit ganzem Gemüt zu lieben. Er erfüllt diese Aussage mit Leben. Der Samariter hilft mit dem, mit all dem, was er hat und was er ist. Und er wird dem, der unter die Räuber gefallen ist, zum Nächsten. Dem, der unter die Räuber gefallen ist, zum Nächsten. Das ist die Formulierung, wie Jesus sie verwendet. Das Spannende daran ist, dass Jesus damit deutlich macht, dass die Rollen hier eigentlich gar nicht festgeschrieben sind. Nächster sein, das heißt, dass ich selber derjenige bin, der immer wieder Unterstützung und Hilfe braucht und der sie auch annimmt. Und auf der anderen Seite heißt Nächster sein, aber auch, ich bin derjenige, der Verantwortung übernimmt und der das tut, was dran ist, um die Not seines Mitmenschen zu lindern. Beides, liebe Gemeinde, gehört zusammen. Beides gehört zu unserem Leben dazu, egal ob wir jung oder alt sind. Wir sind selber Bedürftige und wir haben alle die Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise Bedürfnisse anderer zu stillen. Es gehört dazu, sich für andere einzusetzen, sich aber auch auf die Hilfe der anderen verlassen zu können. Liebe erfahren, indem wir sie entgegennehmen, aber auch geben. Es liegt an uns, dass wir hier unseren Platz finden, dass wir dieses Gebot der Gottesliebe und Nächstenliebe leben und es so umsetzen, wie es die Situation gerade von uns erfordert und mit dem, was uns möglich ist. Geh hin und tu das Gleiche. Ein kleines Beispiel, wie so etwas aussehen kann. Madame Lips, eine Frau aus Calais in Frankreich, die hatte etwas davon verstanden. Es war ein kleiner Fernsehbeitrag in den ersten Monaten dieses Jahres, der ihre Geschichte erzählt. Sie lebt am Rande der Stadt und unweit von ihrem Haus im Wald ist ein illegales Flüchtlingslager. Kampieren illegal Flüchtlinge. Menschen aus Afrika, vor allem Männer, leben dort notdürftig unter Planen, ohne Wasser, ohne Strom. Täglich versuchen sie, so wie es irgendwie geht, über den Ärmelkanal nach England zu kommen, wo sie die Hoffnung haben, ein besseres Leben führen zu können. Die meisten von ihnen sind alleine unterwegs. Ihre Familien, ihre Freunde, alle, die ihnen nahestehen, sind in der Heimat geblieben, oft an Orten, von denen sie nicht wissen, wo sie nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überleben sollen. Die Männer dort in Calais, sie haben nur noch ganz wenige Habseligkeiten. Für manche ist es so, dass ihnen noch das Handy geblieben ist. Und das ist die einzige Verbindung nach Hause, die manche noch haben. Diese Madame Lips öffnet jeden Morgen ihre Garage und nimmt bis zu 150 Handys entgegen, damit sie in ihrem Haus aufgeladen werden können. Sie steckt sogar die Heizung ihres Terrariums aus, damit eine Steckdose frei wird für ein Ladegerät. Manche in ihrer Umgebung finden ihr Engagement überhaupt nicht gut. Manche Nachbarn fühlen sich durch die Flüchtlinge von vor Madame Lips Haus gestört. Viele wollen das Elend einfach nicht sehen. Aber sie macht trotzdem weiter. Sie lädt Handys auf, sie backt Kuchen, verteilt Decken, besucht die Flüchtlinge in ihrem Lager und versucht Trost zu spenden. Sie schaut hin. Und ganz gerührt erzählt sie dann, einmal hat mir einer der Männer eine Nachricht hinterlassen, auf der stand, egal wo ich hingehe, ich bete für sie und ihre Familie. Liebe Gemeinde, können wir einfach wegsehen, wenn Menschen hier in Gommaringen Hilfe brauchen, wenn sie leiden, wenn sie in größeren oder kleineren Nöten sind und wir etwas dazu beitragen könnten, dass diese Nöte gelindert werden? Kann uns das kalt lassen? Kann uns das einfach egal sein, wenn Menschen so verzweifelt sind, dass sie mit dem kleinen Funken Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Sicherheit das Risiko auf sich nehmen, mit 70 anderen in einem kleinen Laster eingesperrt zu werden und dabei ums Leben kommen? Dürfen wir wegsehen oder womöglich sogar mit einstimmen, wenn denen, die vor Krieg, Gewalt und Terror fliehen müssen, entgegengerufen wird, ihr seid hier nicht willkommen? Und dann brennen, wie in Zeiten des Dritten Reiches, die Häuser und Unterkünfte derer, die man für unwürdig erachtet, die man hier nicht haben will. Können und dürfen wir hier stumm bleiben? Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erorbe? Das ist die Ausgangsfrage, die der Schriftgelehrte Jesus stellt, mit der das Gespräch beginnt. Und am Ende wird deutlich, diese Frage nach ewigem Leben, die Frage nach einem Leben in einer engen Beziehung mit Gott, die Frage nach dem Heilwerden, das ist eine Frage, die wird eben nicht erst im Jenseits beantwortet, sondern hier im Diesseits. Da, wo Menschen einander begegnen, wo sie sich unterbrechen und berühren lassen von der Not anderer, wo sie hinschauen, wo sie bereit sind, sich aufeinander einzulassen, wo sie Vorurteile und Berührungsängste auf die Seite legen, wo sie es wagen, sich ganz hinein zu begeben. Dort, liebe Gemeinde, fängt dieses Leben, so wie Gott sich das für uns gedacht hat, an zu blühen. Dort fängt dieses erfüllte Leben an zu blühen. Und das nicht erst morgen, sondern schon heute. Und dort wächst auch die Liebe. Eine Liebe, die von Offenheit und von Wechselseitigkeit lebt. Eine Liebe, die aus der unendlich großen Liebe Gottes gespeist wird. Liebe mitten unter uns. Liebe Gemeinde, können wir einfach so davon ausgehen, dass dieses Gespräch, von dem wir heute Morgen gehört haben, nur Jesus und den Schriftgelehrten betrifft? Was wäre, wenn Jesus heute Morgen auch uns diese Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt hat? Was wäre, wenn sein Wort und sein Zutrauen auch für Sie und für mich gilt? Geh hin und tu das Gleiche. Was wäre, wenn wir die Augen aufmachen würden, uns berühren lassen, da, wo wir gefragt sind, uns auch darauf einlassen und es einfach versuchen, so gut wir das können? Vielleicht gibt es da ein Stück Himmel auf Erden. Amen.